Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen, die Vorpass-Boys, back at it. Jetzt, nachdem Big G so langsam sich erholt hat vom Fahrradfahren und ich mich erholt habe vom Nicht-Fahrradfahren. Big G, was geht ab in der Rugby-Welt?
Ja, wo fangen wir an heute? Rugby Championship, zweite Runde hat stattgefunden. Women's World Cup findet gerade statt. Die Vorrunde, die Gruppenphasen von den vier Pools laufen. Rugby 2027 Herrenweltmeisterschaft Qualifier laufen. Das ist insofern für uns interessant, weil das ungefähr das Niveau ist, was Deutschland Herren mal erreichen müssten, um jemals da mitzuspielen. Und zu guter Letzt Pro D2 startet am Wochenende. Und ich plane auch schon meine September-Oktober-Spielbesuche in Frankreich und Irland.
Oh, darauf, wo geht's hin?
Oh, das werde ich am Ende. Das werde ich am Ende erwähnen, sag ich mal so. Ne?
Okay.
Kann sein, kleiner Trip zu Dublin, kleiner Trip nach Südfrankreich. Wir wissen es noch nicht genau, sag ich mal so.
Ach, der Typ hat zu viel Kohle. Ja, starten wir mal. Du hast ja erstens erwähnt, starten wir mal bei Rugby Championship. Überraschungssieg für Argentinien gegen Neuseeland. Erstes Mal zu Hause.
Verrückt. Total
Starkes
verrückt.
Starkes Spiel auf jeden Fall. Was ich vielleicht also von der Zusammenfassung nur entnehmen kann, ist, dass vielleicht dass die Neuseeländer noch nicht so drauf gekommen sind, was deren besten Start 15 oder 23 sein soll. Also die probieren hat viele Leute, probieren hat so in den Positionen, aber sind noch nicht so da angekommen. Oder vielleicht ist das Beste gerade? Wie siehst du das?
Ja, da stimme ich schon zu. Ich glaube auch, Captain ist auch so ein bisschen so eine Sache. Ist es Adisa, ne? Ist Jordi, Scott Barrett die richtige Person? Was mit Adisa Villa? Was ist mit dem gesamten Leadership-Ding? Das hängt, glaube ich, zusammen mit der ganzen Start 15, Start 23, der 23 insgesamt. Irgendwie, wenn man sagt, Neuseeland kann eigentlich Rugby spielen, dann haben sie es in dem Spiel nicht gezeigt. Also es hat zum Ja, das ist das englische Wort lackluster, so ein bisschen, fand ich. Also Argentinien, ich meine, es ist erstmal verrückt, die spielen erst seit 40 Jahren gegeneinander, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie viele Partien es gab, wahrscheinlich auch nur 30 oder 40. Und in den letzten 5 Jahren hat Argentinien 4-mal gewonnen. Ne? Einmal in Sydney, 2-mal in Neuseeland, davon einmal letztes Jahr. Und jetzt das allererste Mal zu Hause, was, glaube ich, keiner erwartet hätte. Ja, ich glaube, es ist alles fixbar. Die können alles ändern. Alle haben halt so ein bisschen, alle Podcasts und Zeitungen haben so ein bisschen über den 6. September geredet, wo irgendwie 30 Jahre Eden Park auf dem Spiel steht gegen Südafrika zu Hause. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sowohl Südafrika als auch Neuseeland so ein bisschen an das Spiel mehr gedacht haben, als überhaupt an die beiden Spiele davor. Also man hat so ein bisschen gedacht, naja, Australien kommt hier nach Südafrika und Neuseeland muss nach Argentinien gehen und das sind eigentlich zwei mehr oder weniger erwartbare Siege, was dann halt nicht so passiert ist.
Spannend, ja.
Es hat natürlich jetzt, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, 3 gelbe Karten haben natürlich nicht geholfen. Ja, muss man halt auch fairerweise sagen, waren vielleicht, ich fand die okay, ja? Einige 50-50 Sachen dabei. Kann man geben, kann man nicht geben. Ich glaube, das Neuseeland von vor 8 Jahren hätte vielleicht, hätten die Refs nicht die gelbe Karte rausgeholt.
Ja.
Und jetzt ist es, glaube ich, so, dass das Pendel so ein bisschen in die andere Richtung schwenkt.
Ja, ja, das kann halt schon sein. Also waren schon, also es ist halt nicht falsch auf jeden Fall. Aber vielleicht spielt das auf so das Thema so Disziplin. Also zum einen, ja, vielleicht wären das keine gelbe Karten, wenn es Richie McCaw gemacht hätte oder so. Aber ist es so Disziplin so ein Problem? Also für mich scheint so ein bisschen so dieses, wenn wir, also alle haben diese rosene Brille und sagen, boah, hier All Blacks 2011. Boah, Neuseeland 2015, boah, krass, so, ne? Waren schon gut und waren schon gute Leute. Aber das Das waren schon sehr gute Leute dabei, aber es waren auch so in dem Sinne, in Anführungszeichen, normale Leute dabei, also gute Leute dabei. Und das Team war einfach so mehr als die einzelnen Teile, hätte ich auch gesagt. Und momentan habe ich das Gefühl, ist, dass bei Neuseeland, zumindest mein Gefühl nach, dass sich viele so Stars haben, aber nicht so wirklich das Team haben. Also die haben es schon, keine Ahnung, wie man das halt sagt, aber Jordy Barrett ist eins der besten Spieler der Welt, ne? Bowden Barrett kann es auf jeden Fall, könnte man auch so in die Unterhaltung bringen. Mackenzie und solche Leute und so weiter und allein schon Scott Barrett und so auch. Aber das ist mehr so diesen einzelnen Leute. Es erinnert mich mehr so auch so an Zeiten, wie Irland einzelnen Leuten hatte, aber nicht so das Team hatte. So ist das vielleicht irgendwie so ein Thema dort?
Würde ich sofort zustimmen, was wahrscheinlich auch indirekt damit zu tun hat, dass natürlich nicht die besten Spieler alle in Neuseeland momentan spielen, Richie Mohanga und vielleicht auch einige andere, ne? Dass halt viele Leute in England, Frankreich, Japan spielen, die auch vielleicht in den Super-Rugby-Teams untergekommen werden, aber nicht mehr da sind und nicht mehr den Druck ausüben auf einzelne Leute. Das heißt, da müssen sich Leute, also das ist ja schon seit Jahren jetzt der Fall und ich glaube, jetzt sieht man es immer mehr. Das ist eine schleichende Entwicklung, die langsam angefangen hat und die jetzt immer mehr sichtbar wird. Und wie man das. Ja, also ich stimme dir generell zu. Noch eine Sache zu diesem 2011er, 2015er Teams. Man hat immer gesagt, ne, Neuseeland ist der Meister der Dark Arts. Was eigentlich was anderes nur heißt wie Cheaten, ohne erwischt zu werden. Ne? Also, dass man andauernd Richie McCaw von der Seite ins Ruck eintritt. Und dafür aber nie bestraft wird oder so. Das sind ja eigentlich Dark Arts, ne? Das
Ich glaube,
ist
du machst dich
das.
mit solchen Aussagen unbeliebt. Also unbeliebter, als du bist. Also bist schon unbeliebt, aber damit noch unbeliebter.
Ja, aber ich glaube in Deutschland, du weißt ja, wie groß die Fanboy-Gemeinschaft von Neuseeland in Deutschland ist, was glaube ich dir und mir auch manchmal unverständlich ist, aber
Aber man merkt, also muss ich vielleicht Darwin reinhaken, also man merkt, dass es nachlässt, dieses Stigma oder dieses ja Aura, das sie jetzt so haben, und das lässt halt nach. Und jetzt sagen mir zumindest mehr Leute, also vielleicht, dass sie halt eher so Irland-Fan sind oder Schottland, also vielleicht eher so die Sachen, die man mehr sehen kann oder zugänglicher sind. Also, ne, also ein Spiel in Neuseeland zu gucken, schwieriger ist als quasi in Murrayfield irgendwie ein Spiel anzusehen oder so. Also, vielleicht ist das, was für die deutschen Fans doch ein bisschen leichter oder zugänglicher ist, diesen Local, also eher so Local in Bezug mit Europa zumindest. Und diese Mystik von den All Blacks ist schon nicht mehr das, was es mal war, auf jeden Fall. Das ist das, was ihr auch anspricht.
Genau, diese Mystik und diese Eigenschaft, in der letzten Minute aus dem Nichts oder in den letzten 5 Minuten aus dem Nichts Versuche zu erzielen. Also wenn man sich alte YouTube-Highlights anschaut, in Südafrika, Israel Deck, in der letzten Minute offenes Spiel, 50-Meter-Linie, 3, 4, 5 Pässe und Neuseeland schafft irgendwie noch den 2- oder 1-Punkte-Sieg auswärts in der letzten Minute. Und ich meine, Neuseeland hat oftmals in der Vergangenheit weniger Territory gehabt und viel weniger Possession, also Ballbesitz. Und dann halt hat es noch geschafft in den letzten Minuten, obwohl die andere Mannschaft die letzten 20 Minuten den Ball hatte, hat noch Neuseeland es geschafft, das Spiel umzudrehen. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich meine, Neuseeland hat ja in diesem Spiel gegen Argentinien mehr Versuche sogar erzielt, aber alle anderen Statistiken sind ganz Zeugen davon, wie gut, wie viel Argentinien gespielt hat, wie sie attackiert haben, dass sie öfters den Ball in der Hand behalten haben und clever gespielt haben und dass halt Neuseeland es nicht mehr geschafft hat, am Ende das Spiel umzudrehen. Was mit deiner Aussage, ne, was sind das für Spieler? Sind das alle Starspieler oder gibt es da einige Leute nicht mehr, die so Starspieler sind? Das ganze Gefüge der Mannschaft passt vielleicht nicht. Aber ich glaube, wir sollten jetzt Neuseeland auch nicht abschreiben. Ne? Ich bin sehr gespannt auf das Spiel gegen Springboks. Ich glaube, am 6.9. Wir spielen zu Hause gegen Köln. Ich glaube, es ist 10, 11 Uhr morgens. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Auch versuchen, einen Platz zu finden.
Südafrika hat Australien geschlagen. Also ich würde halt nicht sagen, dass es so riesen Revanche war für die Niederlage. glaube, dass Australien hätte das Spiel auch gewinnen können, wenn die also zum einen nicht so viele Verletzungen gehabt hätten, also sehr früh sehr viele Verletzungen leider. Und wenn, also ich weiß halt nicht, James O'Connor am Ende so sein Kicking Boots nicht so
Nicht nur
ganz,
am
aber es
Ende.
war mit diesem Straftritt war mir so ein bisschen so ein Rätsel von der Mittellinie quasi
In
ganz
der
am Ende des
77.
Spiels.
Minute oder war das 77. Minute?
79, genau, war das und
Ja, da hat
geht
ein
unter die
Zuhörer
Latte
mir
so.
geschrieben. Wie bitte? Sag nochmal.
Es geht unter die Latte, also war so kurz, aber ich meine, das war ein sehr, also es war ein schwieriger Kick mit dem Pressure und das, bis man müde ist und so. Und das war halt irgendwie so ein bisschen so, ja, weiß nicht, ob was für eine bessere Lösung gewesen wäre, aber das, der Low Percentage hätte ich gesagt, so ein Kick.
Ja, ein Zuhörer hat auf jeden Fall war der Meinung, dass man da schon den Defensivbonuspunkt mitnehmen wollte. Also nicht mehr überhaupt auf Sieg gegangen ist, sondern versucht hat, innerhalb
Ja, nee, das war das letzte, der zweite Kick. Das war klar, das Spiel war ja um. Also wenn die das rüber geschafft hätten, wäre noch so 30 Sekunden zum Weiterspielen. Also das davor mit daneben hauen, das war genau, was du gerade ansprichst mit 77 wahrscheinlich. Da kann man halt noch so sagen, er hat daneben. Aber so grundsätzlich liegt es halt einfach nicht dran. Also ich glaube einfach so, das waren zu viele Verletzungen zu Schlüsselspieler, also Schlüsselspieler sind früh aus dem Spiel rausgegangen. Bank hat es nicht hergegeben. Am Ende hat Südafrika, ich würde halt nicht sagen, dass Südafrika souverän war, aber die haben das so nach Hause gebracht irgendwie.
Ja, André Pollard, ich glaube, dem kann man viel Dank sagen. Südafrika hat doppelt so viel gekickt wie im Spiel davor. Ich glaube, das war halt so ein bisschen die Kritik in dem ersten Spiel, dass Südafrika overplaying their own hand. Das war, glaube ich, auf jeden Fall ein Thema. Das wurde jetzt gefixt. Ja, aber trotzdem wird Australien sagen, also erstmal, James O'Connor hat ja die 8 Punkte liegen lassen, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, der hat ja schon in der 20. Minute einen Kick verpasst. Australien würde halt sagen, ne, that one got away. Ganz bitter. Also das, wie du schon sagst, das hätte man gewinnen können, leider. Das war.
Nichtsdestotrotz, das ganze Thema ist jetzt ein bisschen offen, jetzt nachdem so jeder irgendwie sowas gewonnen hat oder Bonus Points oder irgendwie so ein bisschen, also es ist ganz offenes Turnier auf jeden Fall, das haben wir seit langem nicht gesehen, also Australien verliert, aber scheint zumindest, let's see, wettbewerbsfähig zu sein, Argentinien hat es bewiesen, also Neuseeland und also dafür werden wir halt nicht abschreiben, das heißt, lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen, oder? Bei Rugby Championship.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Runden alle ausgehen werden. Und es ist schon mal ein bisschen Spannung da, ne? Also alle sind jetzt punktemäßig nah beieinander. Das hätten, glaube ich, die wenigsten erwartet, denke ich, ne?
Na, Rugby World
Ja.
Cup der Frauen, wenn du sagst, es hatten nicht viele erwartet, also das haben viele erwartet, das haben wir auch gesagt, dass es ein bisschen so einseitig wird. Die Spiele sind sehr einseitig gewesen, schon relativ spannend, aber irgendwie sehr einseitig. Auch das Spiel Frankreich-Italien, trotzdem geht es deutlich
0.
auseinander. Einzige, wo ohne Fair-Try-Bonuspunkt. Aber ja, was nehmen wir also da mit aus den ersten Gruppenphase sozusagen? Oder aus den ersten Spielen, meine ich.
Ja, es ist schon mal jetzt eine Rugby-WM, der, also Superlative ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest dass Rekorde gebrochen werden, wenn man jetzt mal unabhängig von den Ergebnissen draufschaut, ne? Ich habe mir ein paar Sachen durchgelesen. 91 hat der erste Frauen, die erste Frauenweltmeisterschaft stattgefunden. Das russische Team musste anreisen und musste, glaube ich, ihr Wodka-Vorräte verkaufen, um überhaupt flüssiges Geld zu haben oder so. Und die sollen, ich weiß nicht, ob es auch die Russinnen waren, im Café gearbeitet haben und haben dann oben im ersten Stock in diesem Café geschlafen in England oder so. Ne? Also das ist, und die vier Frauen, die, glaube ich, Gründungsmitglieder waren, die wurden sogar von World Rugby mit Anzeigen gedroht und so, ne? Dass sie das halt nicht durchführen sollten und es ging auch um die Markenrechte und. Also der Widerstand, na, das ist ja jetzt gerade mal 30 Jahre her oder ein bisschen mehr als 30 Jahre, das ist schon sehr krass. Und wenn man jetzt sieht, dass, glaube ich, schon dreimal so viele Tickets verkauft wurden wie Neuseeland vor ein paar Jahren bei der Weltmeisterschaft. Das ist schon bombastisch eigentlich.
Ich glaube, man hat einfach den Vorteil, also England ist ein super Base. Also warst du, also nee, 2015 warst du nicht da, oder? Also ich war 2015 für die Männer-WM da, das hat ein super Base. Ne, man sieht es halt, also in London hat man auf jeden Fall mitbekommen, da läuft irgendwie Rugby, das ist quasi ein Ding. Und wieder zum Thema, das ist halt gut erreichbar aus vielen Ländern, also es ist gut angebunden. Viele Leute, die ich kenne von hier, sind entweder für ein längeres Wochenende da oder eine Woche Urlaub und so. Viele Leute, die ich kenne, machen so, keine Ahnung, Rundtrip und solches. Es ist halt zugänglicher, man kriegt halt Tickets. Die Stadien sind cool, das habe ich ja letztes Mal angeschnitten. Also Franklin Gardens zum Beispiel, super cooles Stadion. Habe nur Gutes drüber gehört, war selber noch nicht da, aber ein super cooles Rugby-Stadion hat letzten Endes. Und ich glaube, das lässt sich gut verkaufen. Und dann, wenn wir halt in den größeren Runden kommen, Bristol, super Stadt, cooles Stadion auch, und dann Twickenham und solches. Ich glaube, Appetit ist auf jeden Fall da. Man sieht auf jeden Fall, dass die Fans von England sehr stark hinter der Mannschaft sind. Also da extrem krass, wie die das quasi jetzt schon ausgebucht haben oder verfolgen. Genau, und die anderen Mannschaften. Ich glaube, das Feeling im Land ist halt cool und man merkt, wie gesagt, außer in London, dass da was los ist. Und das ist eigentlich, was genau so ein Turnier benötigt.
Ja, na, ich will nicht negativ Nancy sein, mal gucken, wie es in
Also
Australien
wenn
dann
du am Ende
aussieht.
sagst, good feelings, good, ne, was war das? Good vibes only, dann
Positive
kannst du egal was
Vibes.
sagen, kannst du halt
Positive
Messi
Vibes
ohne Ende.
only. Also
Positive vibes only. Okay,
hoffen wir,
geil.
dass diese Euphorie auch nach Australien und in die USA weitergetragen werden. Ne?
Ach so, negativ war das nicht. Musst du halt nicht positive vibes only sagen. Kannst du
Zum
einfach.
Sportlichen. Du hast geschrieben,
So.
Ellie Kildan Cheat Code. Um nochmal ganz kurz auf das
Ja,
Eröffnungsspiel
also so ein paar
einzugehen.
Sachen, die sie da gemacht haben, waren. Also man würde nicht mal auf die Idee kommen bei manchen Sachen. Also du könntest das 100 Mal machen. Man würde halt nicht auf die Idee kommen, Sachen zu probieren. Und sie macht jedes Mal irgendwie, also sie hat irgendwie so den Trick raus, dass sie die Situation extrem gut abschätzen kann, sehr schnell und reagiert hat mega gut. Also die Lücke angreifen, dann mit Speed, dann doch mal den Ball passen. Also sie hat so einen mega guten Überblick. Und wie gesagt, in diesen crazy Moments, was sie hat da aus dem Nix gezaubert hat, kann sie extrem gut reagieren. Das Spiel, was ich krass fand, zu dem Spiel in England, also gegen England, war halt wirklich, wie einseitig das war.
Ja, das habe ich auch auf jeden Fall mitgenommen. Ich meine, USA war wirklich, also auch nicht nur im offenen Spiel, sondern auch im Scrum hatte ich das Gefühl, es glaub, ich weiß nicht, wie viele Scrum-Penalties es waren am Ende, aber ich glaube, es waren einige und auch England war wirklich dominant im Scrum. Also ich meine, es ist ein bisschen was unfair ist. Ne? Es gibt jetzt schon Leute, die sagen: Ah ja, hier diese Pool-Matches, die sind alle zu einseitig, das guckt sich doch keiner an. Naja, bei den Herren, schau dir mal bitte die Spiele von Namibia und Uruguay oder auch erinnere dich an Neuseeland, Italien, wo wir da waren bei der Herren-WM. Ne? Ich meine, wo der Onkel Georg noch irgendwie Geld auf Italien gesetzt hat und das eins der einseitigsten Spiele schlechthin war. Ne? Also, das finde ich schon ein bisschen unfair. Und
Was
auch bei der Herren, ja.
was ich nur komisch fand, ist quasi, USA hat so ein paar Spieler und die haben sie wirklich nicht in Szene gesetzt. Also die Nummer 12 fehlt mir gerade so den Namen. Sie hat auch so eine gelbe Karte bekommen. Die haben
Ja, ich
sehr
weiß, wie du
oft
meinst.
versucht, irgendwie so sehr basic Sachen mit ihr und dann hast du auf 13 so einen World Star und sie hat kaum Bälle bekommen. Und
Ja,
das war
ja.
irgendwie so meine, also woran es mich erinnert hat, ist, wo wir so manchmal gespielt haben. Und obwohl 12 und 13 irgendwie gleich sind, sind die manchmal so unterschiedlich und man muss sozusagen die in Szene setzen. Und die Moves oder der Aufstellung oder so, der Aufbau war so, dass man oft an Kontaktpunkten am Wegräumen war, anstatt Ball in der Hand. Und man hat gesehen, wenn sie mal vielleicht so ein bisschen Platz hat und Ball in der Hand hat, macht sie schon Sachen. Und deshalb war es so, wie ist irgendwie so ein bisschen Tactical Switch da oder vielleicht ist es zu einfach gesehen.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass Ilona Meher fast nie am Ball war. Und ich dachte mir so, Weiß ich nicht. Also sollte deine Center-Spielerin, die halt wirklich echt Wumms hat, aber gut, ja, 7er zu 15er und so weiter und so fort und nicht so viel Cohesion, nicht so oft zusammengespielt wie England. England, ich glaube, hat am meisten Geld von allen Unions, ist wahrscheinlich am weitesten mit professionalisiert, ne? Die haben halt schon einen großen Vorteil. Eine Sache noch auf die Vorrundenspiele, wenn wir darauf noch mal kurz eingehen. Meinst du in der Gruppe D kann es noch eine Überraschung geben? Frankreich, Italien, Südafrika? Oder hättest du da Frankreich, Italien vorne gesehen? Ich versuche mal gerade.
Also ich habe jetzt nur so ein bisschen zu einem anderen Podcast gehört über Frankreich, dass sie vielleicht nicht auf dem Level sind, wo die vielleicht vor ein paar Jahren waren. Und dass zum Beispiel aus irischer Sicht, wenn man sie treffen würde, so im Knockout, dass man halt vielleicht nicht so viel in Anführungszeichen Angst haben müsste. Trotzdem sind die. Ich glaube, wenn die Bock haben, sind die richtig gut. Und das ist halt so
Okay.
das Ding. Ich glaube, die gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also ich glaube,
Okay.
die halten, also nicht halten die irgendwelchen Sachen zurück oder so. Aber wir haben noch nicht alles gesehen und ich glaube, Frankreich wächst in den Turnier rein und wird halt nicht so wie England sein. Also ich glaube, das wird keine Mannschaft schaffen, aber wird dominanter werden.
Okay, aber wer wird der zweite Platz im Pool D? Na, also wenn Frankreich, vielleicht erwart mal, Frankreich Südafrika am Ende schlägt. Also kommen
Italien,
Frankreich
also ich,
Italien weiter
ja,
oder hat Südafrika
trotzdem,
Chancen?
ich sehe trotzdem Italien da, aber bin offen für alles da
Offen für alles.
theoretisch.
31. August, Italien, Südafrika in York. Das ist schon übermorgen.
Oh, ich
Am
kenne vielleicht sogar
Sonntag.
jemanden, der da das guckt. Grand Old Duke
Ja.
of York. Genau. Was gibt's noch? Du hast ein paar Sachen erwähnt, wo ich einfach gar keine Ahnung habe. Also Pro de Deux, also sorry. Weiß ich nicht. Ich weiß, was das ist, aber vielleicht heben wir das mal auf für ein anderes Mal. Du
Gut,
hattest
dann
mal ja mit auf der.
es startet jetzt am Wochenende, ne?
Punkt.
Top 14
Ausrufezeichen.
startet, da startet erst die Woche da drauf. Es gibt einen englischen Channel. Ich glaube, dieser Eggchaser-Typ hat sich die Rechte daran gesichert. Das heißt, wenn man FRUK googelt, ich glaube, der YouTube-Kanal, die zeigen dann auch einige Spiele live mit englischem Kommentar. Ich weiß noch nicht, oder ob das französische Originalkommentar ist. Ich kann nur sagen, schaut es euch an. Es ist spannend. Ich überlege selber, im September oder Oktober hinzufahren. Einige Pro D2-Spiele sind schon Donnerstagabends um 21 Uhr. Das kann man verbinden mit National 1, also die dritte Liga, mit Top 14. Man kann sich ein super Rugby-Wochenende in Frankreich machen. Was mir auch aufgefallen ist, das will ich jetzt auch sagen, weil das der Unterschied zu England oder Australien oder Neuseeland ist, wie absurd billig man immer noch ins Stadion kommt. Selbst in Toulon, ich habe mir Preise angeschaut, fangen für Studenten oder Schüler bei 5 Euro an. Toulon gegen La Rochelle, Montpellier gegen Toulouse. Also du kommst super günstig an Karten und das, ich glaube, in den ganzen anderen Commonwealth-Ländern wird richtig versucht, noch Kohle rauszuschlagen mit dem Stadionbesuch. Also sei es sowohl die Ticketpreise als auch die Bierpreise oder als auch die Essens- und sonst was Preise, was, glaube ich, immer mehr Leute in diesen traditionellen Rugby-Ländern vielleicht auch von Stadionbesuchen abhält. Und man sieht es ja auch im Super Rugby, wie wenig Leute ins Stadion kommen. Selbst bei den Crusaders oder Chiefs oder sonst wo. Und das ist
Ja.
Familie, ich meine, du musst die Leute ins Stadion holen, meiner Meinung nach. Du kannst nicht nur von Fernsehgeldern leben, aber ja, das wollte ich nochmal loswerden. Kann man nochmal wann anders diskutieren.
Du wolltest quasi auch noch das Thema, also ich bin nicht so informiert, aber da bist du besser informiert. Süddeutsche Zeitung Bericht zum Thema. Eine folgenreiche Spende heißt der Titel. Finanzamt Hannover prüft Vorgänge im deutschen Rugbyverband. Teuer werden könnten. Im Fokus stehen die Spende eines Geschäftsmanns und die Beteiligung einer GmbH.
Ja, ich glaube, keiner will mehr darüber reden, aber ich meine, nur wenn man nicht drüber redet, dann verschwinden Sachen einfach nicht. Alle sind wahrscheinlich genervt, sowohl sowohl die Befürworter oder die Fürsprecher des ehemaligen Vorstands als auch die Leute, die dagegen sind. Ich glaube, alle wollen das Thema eigentlich nur beiseite legen. Es ist negative Publicity. Man schaut sich die Nachrichtenartikel an und man sieht kaum etwas Positives mit Rugby Deutschland, aber ja, man kann jetzt wohl festhalten, dass auch wenn früher Prüfungen stattgefunden haben und diese Prüfungen vom Bundesinnenministerium oder anderen Behörden, Einrichtungen positiv ausgefallen sind, dass das Finanzamt Hannover wahrscheinlich doch irgendwas gefunden hat und dass da irgendwas dran ist und dass das jetzt halt geprüft werden muss und dass sich das wohl noch ein bisschen hinziehen wird. Das wird nicht der letzte Artikel sein, den wir da gelesen haben. Ich glaube, es wird ewig dauern, bis das Ganze. Also ist die Frage, ob es da dann eine Art Vergleich gibt, ob das Thema abgeschlossen sein wird, ob da diese Gemeinnützigkeit aberkannt wird. Das wäre natürlich, ja, ich weiß nicht, der Super-GAU oder es wäre eine Chance für einen Neuanfang, ob man dann nochmal ganz neu anfängt. Ich bin gespannt. Aber ich weiß nicht, ist das Thema bei dir im Rugbyverein, kriegt das irgendjemand mit? Spricht da irgendjemand drüber oder ist das eigentlich den Leuten vollkommen egal?
Wegen dieser Spende oder so grundsätzlich?
Überhaupt das Thema so Rugby Deutschland und Funktionäre und diese Spende jetzt und generell, was die letzten Jahre.
Weiß ich nicht. Ich würde halt nicht ausschließen. Ich glaube, bei unserem Verein beschäftigen schon die Leute mit Rugby, aber Rugby Deutschland vielleicht weniger. Das Große und Ganze. Also ich glaube, man guckt mehr auf sich zu Hause so, also das, was wir hier so machen.
Ja, das ist auch so meine Wahrnehmung, dass, glaube ich, die wenigsten Leute überhaupt wissen, was vor sich geht und sich überhaupt dafür interessieren, was an sich, glaube ich, nicht gut ist. Weil umso weniger engagierte Leute es gibt, umso weniger kann Rugby Deutschland nach vorne gebracht werden. Und solche Schlagzeilen halten natürlich auch dann Leute, die sich engagieren wollen, dann noch eher davon ab.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, so wie Deutschland, so ist man so Federal oder Bundes, so Ebene. Also es hat irgendwie, man schaut quasi ein bisschen erstmal so in sich, so also bundeslandmäßig vielleicht und danach, also das ist schon ein bisschen so zwei Sachen, die nicht miteinander kombiniert sind, weiß ich nicht. Und Rugby-mäßig. Ja, ich glaube, dass viele Leute jetzt, also ich kann es halt nicht genau für allen sprechen, aber ich glaube, dass viele Leute so ein bisschen diesen Bezug zu Rugby Deutschland oder dieses DRV oder solches verloren haben über die letzten Jahre, weil es so ein bisschen träge geworden ist. Du bist ja auch ja teilweise involviert und hast auch irgendwie so mal mehr Lust und mal weniger, aber ne, solche Rückschläge oder solche Schlagzeilen helfen es nicht. Don't think it's good publicity. Und ich glaube, das sind halt so Sachen, die wir verarbeiten, noch so dieses Vergangenheit und denkt man so, boah, wann, also am besten oder am liebsten würden die Leute sagen, boah, wir würden gerne so einen Cut machen und Vergangenheit ist Vergangenheit, lassen wir so, das geht leider nicht so immer. Und das schleppt halt so sich ein bisschen mit und das, ja, färbt so ein bisschen so ab an dem Gesamten. Und deshalb glaube ich mal, dass viele Leute so, das, wie ist Rugby in Deutschland gesamt, sich weniger damit beschäftigen und es gibt keine Verbindung so in dem Sinne, also ganz, ganz groß. Also, ich glaube nicht, das haben wir schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass es so ein Pathway gibt. Boah, ich fange an mit Rugby so mit 11, 12, spiele meinen Verein, komme halt in der U18 Nationalmannschaft und steige halt auf in den Herren und bla, bla, bla. Also, ich glaube, diesen Pathway so deutlich gibt es halt nicht. Also es gibt mal so, aber es gibt keinen konkreten so Pathway. Und in etablierter Länder gibt es so konkrete Wege, wie man so dahin kommt. Und mal gibt es Ausnahmen. Und jetzt in Deutschland ist es ja so, es sind nur Ausnahmen, es gibt so keinen konkreten Weg. Ne? Außer dass man quasi diesen lokalen Bezug hat. Man wohnt in Hannover oder also eher so in Heidelberg und hat quasi da so den Blick nach vorne, aber so auf ganz Deutschland bezogen, glaube ich, das gibt es halt nicht. Und deshalb vielleicht diesen Zusammenhänge verstehen hat nicht die Leute, beziehungsweise wollen es nicht verstehen, weil die einfach, keine Ahnung, in Berlin Hohenschönhausen wohnen und wollen halt ein bisschen zocken und das ist alles. keine Ahnung, ich
Ja,
weiß nicht, ob jeder
das.
so dann weit denkt, so wie genauso bei dir oder Föhring, die Leute wohnen da irgendwo in München oder drumherum, wollen ein bisschen zocken und gucken ein bisschen im Fernseher, Nationalmannschaft, also Irland, England oder sowas, aber mehr gibt es halt nicht, denke ich. Ich weiß
Das,
nicht.
ja, das trifft den Nagel, glaube ich, gut auf den Kopf. Trifft den Nagel auf den Kopf. Die wenigen Leute, die da noch bleiben und sich engagieren und sich da interessieren, sind wahrscheinlich verstritten oder kommen nicht zu einer gemeinsamen Lösung, haben unterschiedliche Vorstellungen, haben unterschiedliche Geschwindigkeiten. Es ist halt alles schwierig. Ich bin gespannt. Träge ist auch ein gutes Wort. Ich glaube, im November findet halt auch wieder der nächste DRV statt, wo gewählt wird, wo Sachen besprochen werden. Ich denn nach wie vor weiß ich nicht, ob das das richtige Format ist, einmal im Jahr über die Sachen da zu sprechen. Um jetzt positive Vibes hier nochmal rauszuholen, Rugby-Bundesliga fängt übernächstes Wochenende an, am 6.9. die erste und die zweite Liga. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, man kann gespannt sein auf einige Partien, ne? Es sind jetzt das erste Mal spielen Nord gegen Südvertreter außerhalb dieser, also spielen in einer regulären Liga zusammen. Mal sehen, wie sich Germania List zu Hause schlagen wird. Hannover muss nach Frankfurt reisen. Das wird schwer genug. Die zweite Bundesliga Nordost ist nur mit 7 Mannschaften besetzt. Das ist anstatt 8. Ich glaube, 8 ist die Sollstärke, die in
Wieso?
der Süd erreicht wird. Wir spielen zu Hause gegen Köln.
Oh, viel
Ich hab
Erfolg.
keine Ahnung, mit was für einer Mannschaft die anreisen werden. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir werden auf jeden Fall berichten. Und ich hoffe, dass die Verantwortlichen, ich hoffe, ich kann mich da auch noch engagieren bei der Rugby-Bundesliga, dass ein bisschen die Bundesliga positiv nach außen tragen werden und dass die Außenwirkung da besser wird und ein bisschen sexier. Aber wir werden sehen.
In diesem
Sexier.
Sinne, genau, in diesem Sinne würden wir auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören sagen und genau, Big G wird auf jeden Fall berichten, wie das Spiel gegen Köln war. Und natürlich gibt es ganz viele andere Themen, die wir nächste Woche mal angehen. Schaut euch die Spiele noch im Fernseher an, kommt halt extrem viel Rugby. Es hat for free sehr viele, wie du halt auch mit erwähnt hattest. Viele Highlights, vieles live. Du wolltest noch was sagen.
Qualifier 2027 haben wir noch vergessen. Müssen wir nochmal
Das heben wir auf fürs nächste Mal.
nächste Woche. Ist, auf jeden Fall ist es wichtig für Rugby Deutschland, weil das sind diese Mannschaften, die sich da jetzt qualifizieren, Brasilien, Belgien, Namibia, das ist das Niveau, auf das Deutschland hinkommen muss, damit man mal überhaupt eine realistische Chance hat, an der Rugby-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Aber das sparen wir uns für nächste Woche auf.
In diesem Sinne viel Erfolg beim Zuschauen und genau, wir hören uns nächste Woche wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.